Genau, also ich brauche gar nicht mehr so viel sagen, habe ich eigentlich festgestellt. Es wurde schon gesagt, dass heute ein besonderer Gottesdienst ist. Wir haben schon mitbekommen, um was es heute geht. Es ist ein Erntedank-Gottesdienst. Und selbst, ich glaube, der Jonas hat es schon gesagt, dass der schon lange gefeiert war. Also man könnte denken, jemand hat mein Skript hier schon gelesen. Also der Erntedank-Gottesdienst beziehungsweise das Erntedankfest, das Dankfest, wurde schon lange gefeiert. Schon im alten Israel, aber nicht nur bei den Christen, sondern auch die Römer zum Beispiel, habe ich gelesen, hatten ein Dankfest bei ihren Göttern. Also das ist durchaus schon, hat eine Tradition. Ich habe mich gefragt, was wir denn da eigentlich feiern. Ja, wir ernten und dafür danken wir dann. Aber ich habe mich gefragt, was würden denn vielleicht meine Freunde oder eure Arbeitskollegen sagen, wenn man sie fragt, ja, für was dankt ihr denn? Jetzt hoffe ich, dass die PowerPoint funktioniert. Genau, einwandfrei. Also ich war schon immer ein Typ für Bilder, nicht nur so für Texte, deswegen jetzt für alle kürzeren ein paar Bilder dazu. Ich habe uns ein Bild aus dem Wald mitgebracht. Man könnte sagen, man dankt der Natur, der Sonne, dass sie dieses Jahr wieder so geschienen hat. Das war ja in diesem Sommer sehr häufig der Fall. Das hatten wir jetzt die letzten Tage relativ oft. Wir können für den Regen danken. Das ist auch was Wunderschönes, wenn man einen Schirm dabei hat. Man kann natürlich dem Feld danken, dem Boden, dem Weizen, dass es so gut aufgeht. Dem kann man alles dankbar sein. Also im Grunde genommen ein Punkt, man könnte der Natur dankbar sein. Und dann habe ich jetzt noch ein bisschen was mitgebracht. Erst ein Bild für die Kleineren vielleicht. Man könnte natürlich auch dem Bauer dankbar sein. Wer kennt den? Ja, genau. Timo, von was ist das der Bauer? Genau, von Jean das Schaf. Also das im Hintergrund ist ein Schwein, aber sonst hat er eine Schafherde. So eine kleine Filmreihe, sage ich mal. Man kann dem Bauer dankbar sein für das, was er jeden Tag macht. Den Landwirten, die das Feld bestellen. Jetzt was für die Männer. Eine Sämaschine. Man kann dankbar sein für diese Technik, was es mittlerweile gibt. Das sieht man mehr im Frühjahr, wie die Saat in den Boden gebracht wird. Zur Saat gehört dann jetzt auch gerade die vergangenen Tage, vergangenen Wochen hat man das viel gesehen, wenn man ein bisschen an den Feldern vorbeigefahren ist. Ernte, das ist Wahnsinn, was für Technik wir hier haben. Aber wir brauchen natürlich auch die Leute, die das Ganze ins Kauflandregal räumen. Wir können durchaus auch den Mitarbeitern in unserem Laden Danke sagen. Alles schön und gut. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das durchaus tun dürfen. Also wenn wir jemanden mal treffen, im Kaufland zum Beispiel, und der gerade einräumt, dann ist das durchaus ein Grund, Danke zu sagen für das, was sie da tun. Oder wenn man mal einen Bauer sieht. Aber wir dürfen die Hauptsache nicht vergessen, denn wir dürfen einem ganz besonders danken, denn dieser eine ist Gott, hat den Menschen ja die Idee und das Wissen dahinter verliehen, solche Technik zu erfinden, solche Technik hervorzubringen, und er hat die Ländereien vorbereitet. Aber eigentlich sollte das nicht nur der Anspruch heute sein, sondern es sollte der Anspruch jeden Tag für uns sein. Jeden Tag dankbar so zu leben, im Hinterkopf, dass uns einer versorgt, der uns nicht nur, wie wir hier sehen, mit ganz viel Speisen jeden Tag versorgt, sondern der, wie man es hier klein angedeutet sieht, uns auch mit Kuscheltieren und Decken versorgt. Das ist nicht selbstverständlich. Gott ist derjenige, der den Regen gibt und der die Sonne scheinen lässt. Und wie es der Olaf vorhin in seinem Gebet schon angedeutet hat, Gott ist derjenige, der alles, der den Rhythmus hält zwischen Frost und Hitze, die vier Jahreszeiten, das soll nicht enden. Das ist auch gut so, dass Gott das in der Hand hält und dass wir Menschen da letztendlich nichts mitzureden haben. Und ich sehe euch alle, ihr seht alle super aus, muss ich dazu sagen. Deswegen vermute ich mal, dass ihr trotz eines sehr heißen Sommers, wo vielleicht nicht so viel gewachsen ist, seid ihr alle versorgt worden. Und das ist ein Grund, Danke zu sagen. Gott hat das alles wunderbar gemacht. Er hat echt einen richtig guten Plan für die ganzen Rhythmen. Und alles, was wir sehen können, hat Gott gemacht. Selbst so eine coole Erntemaschine hat im weitesten Sinne Gott gemacht. Und wir wollen zusammen ein Kinderlied singen, bevor wir dann nochmal schauen, ob da auch was in der Bibel dazu steht über den Dank oder ob ich mir das jetzt hier ausgedacht habe. Aber davor wollen wir das Lied singen, Alles, was ich sehen kann. Das steht nicht in unserem Buch, aber das kommt jetzt hier vorne. Und bei dem X dürft ihr gern klatschen.
Was ich sehen kann, hat Gott gemacht. Himmel, Erde, Meer und Land. Er hat sich das alles super ausgedacht und hält die Welt in seiner Hand. Viele tausend Blumen schuf Gott wunderbar. Was der Fantasie hat, kann ich daran sehen. Alles, was ich sehen kann, hat Gott gemacht. Meer und Land. Er hat sich das alles super ausgedacht und hält die Welt in seiner Hand. Gott schuf Ozeane, grün und dunkelblau. Auch die tiefsten Winkel kennt er ganz genau. Alles, was ich sehen kann, hat Gott gemacht. Himmel, Erde, Meer und Land. Das alles super ausgedacht und hat die Welt in seiner Hand. Wunderbare Farben und das Sonnenlicht brachte Gott zum Strahlen, so wie dein Gesicht. Alles, was ich sehen kann, hat Gott gemacht. Himmel, Erde, Meer und Land. Er hat sich das alles super ausgedacht und hat die Welt in seiner Hand. Alles, was ich sehen kann, hat Gott gemacht. Himmel, Erde, Meer und Land. Er hat sich das alles super ausgedacht und hat die Welt in seiner Hand.
Genau, wie schon angedeutet, wollen wir auch mal in die Bibel schauen, was denn da so über Dank geschrieben steht. Und ich will zuerst in dem kurzen Teil ins Alte Testament schauen und dann hören wir noch was vom Timon, wo wir nochmal ins Neue Testament schauen. Also ich würde sagen, für alle was dabei. Und wir als Gemeinde gehen ja gerade in den Psalmen etwas voran, beziehungsweise schauen uns die Psalmen an. Und da möchte ich auch in einen Psalm schauen, in dem Psalm 95. Da wollen wir die Verse 6 bis 14 lesen, aber bevor ich das lese, ein paar Infos dazu. Es ist ein Psalm vom David, den hat David geschrieben und zum Beispiel in der NEÜ steht der Psalm überschrieben mit Danke für Gottes Gaben. Also es ist ein Psalm, wo der David die Schöpfung erkennt, wo David aber auch die Errettung inklusive der Sündenbekennung erkennt. Was? 65, was habe ich gesagt? Oh, 95, Entschuldigung. Vers 65, tut mir leid. In dem Psalm kann man aber auch sehen, wie David Lobpreis verübt über Gottes Schöpfung und wie gesagt, der Dank über Gottes Gaben. Man muss das betrachten, der Psalm 64, da kommt der David aus eher einer gegenteiligen Stimmung. Also da betrachtet oder ist David eher betrübt, er hat teilweise Furcht und hier kippt es so. David hat, sieht die Größe von Gott, so überschreibe ich es mal. Ich lese Psalm 65 ab Vers 6. Ich lese nach der Schlachter. Du wirst uns antworten durch furchtgebietende Taten in Gerechtigkeit. Du Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und des fernsten Meeres, der du die Berge gegründet in deiner Kraft, der du mit Macht umgürtet bist, der du das Brausen der Meere stillst und das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden der Erde wohnen. Du lässt jubeln den Osten und den Westen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen, mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte, und deine Fußstapfen triefen von Fett oder von Segen. Es triefen Auen in der Steppe und mit Jubel grünt sich der Hügel. Die Weiden kleiden sich mit Schafen und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Ich habe den Vers 6 noch mit dazu genommen, einfach um des Zusammenhangwillens. Und ich bin gestolpert über das mit Furcht gebietenden Taten oder mit Ehrfurcht gebietenden Taten. Und ich musste so drüber nachdenken, weil es steht, wenn wir weiterlesen, in Gerechtigkeit. Das heißt, so viel wie eines Tages ist es hier vorbei und dann kommt unser Herr mit furchtgebietenden Taten wieder in Gerechtigkeit. Und da ist für mich Punkt Nummer 1. Darüber können wir dankbar sein. Das wird passieren. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Dann werden wir dem Schöpfer, der das alles so wunderbar gemacht hat, gegenüberstehen. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben dürfen in schweren Zeiten oder in Zeiten, wo wir vielleicht auf die Politik oder auf unseren Nachbarn oder auf wen auch immer vielleicht wütend sind, eines Tages kommt Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit kommt von Gott persönlich, von dem Höchsten. Und das ist ein Grund, dass wir dankbar sein können, weil wir diese Hoffnung haben dürfen. Wir dürfen die Hoffnung haben, dass wir eines Tages bei Gott sind. Und ich hatte heute, das habe ich jetzt nicht, wir hatten heute früh in unserem Andachtskalender gelesen, den Sophie und ich gerade lesen, dass wir als Christen die Hoffnung haben können, dass es danach nicht vorbei ist, wie in anderen Religionen, sondern bei uns geht's weiter, bei uns fängt's dann erst richtig an. Und da können wir uns drauf freuen. Eines Tages ist die Trauer hier auf Erden vorbei. Vers 7, der du die Berge gegründet in deiner Kraft. Also dieses Begründen, also das begründet nochmal den Vers davor. Wir haben es ja mit einem zu tun, der die Berge gegründet hat. Und Jesus kommt wieder. Das ist einer, der es geschafft hat, der die Macht dazu hat, Berge zu formen. Und ich weiß nicht, wer das von euch schon mal versucht hat, so einen Speckstein zu formen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kann man so ein bisschen reinschleifen. Das hatten wir zum Campingwochenende mal. Und ich habe versucht, einen Fisch draus zu machen. Und ob man das erkennen konnte, weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht mit wieder gefunden. Aber ich dachte, das ist für uns Menschen sowas Fantastisches, wenn wir entweder von unten auf den Berg schauen oder von dem Berg runter schauen, was Gott da gemacht hat. Der du die Berge gegründet in deiner Kraft, der du mit Macht umgürtet bist, der
der das Brausen der Meere stillt, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker.
Wir haben es mit einem Gott zu tun, der nicht nur die Macht hat, ein Meer zu stillen, wie wir das bei Jesus auch später zum Beispiel auf dem Boot sehen können. Ihm gehorchen die Wellen. Nein, wir haben auch einem, dem das Toben der Völker, der das auch in der Hand hat. Gott gerät nichts aus den Händen. Gott lässt es zu. Gott hat damals zugelassen, dass Hitler regieren durfte. Das verstehen wir wahrscheinlich nicht. Aber Gott, bei Gott hat es einen Sinn gemacht. Und wenn wir bei ihm sind, wenn wir eines Tages bei ihm sind, werden wir es vielleicht auch verstehen, wenn es uns danach interessiert. Gott hat den Wandel der Zeit in seiner Hand. Darauf dürfen wir uns verlassen und ihm dankbar sein. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt dir Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen, mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs.
In den Versen davor hatte ich so voll den Fokus darauf, wie mächtig Gott ist und wie groß dieser ist. Und trotzdem ist er derjenige, der auch den kleinen Bach geschaffen hat, der die Erde wachsen lässt. Gott ist der Geber, der das Land tränkt. Aber ich musste so dran denken, Gott ist auch der, der es regnen lässt und der den Boden fruchtbar macht. Aber wenn zum Beispiel nur Regen auf eine totale Lehmpampe fallen würde, da würde da wahrscheinlich auch nicht viel passieren. Gott ist der, der dem Feld, was ich vorhin so schön gezeigt habe mit den Körnern, oder wie man es hier sieht, der das fruchtbar macht, dass da was wachsen kann. Wir können noch so viel Dünger da rein schaffen und sonst was. Wenn Gott sagt nein, dann passiert dort nichts. Aber Gott ist der, der uns auch dieses Jahr wieder gut versorgt hat, der irgendwie den Boden gut gemacht hat. Gott, der so groß und so mächtig ist und so eine Liebe zu uns hat, wie das David vorhin schon beschrieben hat, der kommt zu uns runter und versorgt uns, lässt Korn wachsen, und nicht nur das, sondern er lässt uns sogar noch im Wohlstand leben. Und allein das lässt mich, und das sollte uns alle echt dankbar werden lassen. In Vers 12 geht's damit weiter. Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Segen. Ich fand das Wort gekrönt so schön. Wann krönt man denn etwas? Und ja, Gott krönt das Jahr. Wir können uns noch so sehr um die beste Technik bemühen. Also ich finde das auch faszinierend, wenn man so große Landwirtschaft sieht, das ist was Mächtiges. Aber irgendwie Gott hat das Ganze gekrönt und die Ideen dazu geschaffen. Die Technik, die wir haben dürfen. Und Gott krönt das Jahr. Im Vers 13 geht's um eine Steppe. Ich habe eigentlich noch ein Bild mitgebracht, aber das funktioniert jetzt wegen den unterschiedlichen PowerPoints nicht. Da habe ich so ein Bild von einer Steppe und ein Bild von dem gleichen Berg und der gleichen Steppe, wenn es geregnet hat. Und das sieht man einmal, da ist nichts, da sind nur ein paar verdorrte Gräser, wie im Sommer eure Wiese vielleicht. Und wie jetzt, wenn man jetzt rausschaut, wenn es regnet, dann wird daraus was Grünes, da kann Leben entstehen. Gott, das Spur reicht allein, um das Segen, das Land grün werden lässt. Die Hügel sind bedeckt mit Schafen. Das sieht man manchmal, wenn man auf einem Berg steht und auf einem anderen Berg schaut, da sieht man so einen weißen Fleck. Dann schaut man vielleicht durchs Fernglas, dann sieht man, dass der Fleck sich bewegen kann. Das sind Schafe teilweise, Schafherden und anderes Vieh, was Gott uns geschenkt hat, was wir mit Dankbarkeit annehmen dürfen, sowohl vom Fleisch als auch zum Beispiel vom Fell, was uns wärmen kann. was uns wärmen kann. Also war jetzt ein kleiner Lifehack für einen kalten Winter. Und er hat die Täler mit Korn vollgemacht. Er hat uns versorgt und er deckt, und darüber dürfen wir jauchzen. Das steht so, ja, wir dürfen darüber singen, wie gut wir es haben. Ich habe noch ein Fazit geschrieben. Genau. Wir haben allen Grund, Danke für die Ernte zu sagen, dass wir das volle Regale sind, nicht überall auf der Welt, selbstverständlich, Gott sei Dank. Das ist mir so wichtig, dass wir gerade in unserer Zeit jetzt, wo vielleicht manchmal das Mehlregal ein bisschen leer ist oder wo man nur maximal 2 Packungen mitnehmen darf, dass wir in den Supermarkt gehen können und Fülle haben. Und ich glaube, darum beneiden uns viele auf der Welt, wenn sie das so wüssten. Und das ist mein Schlusssatz. Gott sei Dank, das hat der David schon erkannt, was für einen großartigen Gott wir haben, der uns versorgt. Und das dürfen wir erkennen, das ganze Jahr über, was Gott für eine wunderbare Schöpfung geschaffen hat, die uns sogar versorgen kann. Und dafür sei Gott Dank. Wir wollen das Lied Nummer 11 zusammen singen, bevor wir dann was vom Timon hören.
Zu den Tiefen des Meers. Bezeug deine Schöpfung, wie herrlich du bist. Von den Farben im Herbst bis zum Frühlingsduft. Jedes Wesen bringt auf seine Art dir sein Lied. Volles Staunen, unbeschreibliche, unbegreifliche, du warfst die Sterne ins All und du kennst ihre Bahn. Du bist unglaublich Gott. Allmächtiger und ewiger, wir fallen staunend und ehrfürcht dich nieder vor dir. Du bist unglaublich Gott. Nimmer selbst jedem Blitz, jedem Donner den Weg. Oder wer füllt im Himmel die Wolken mit Schnee? Der Sonne ihr Licht, ihre Wärme und Kraft. Und verbirgt sie doch nieder in Schatten und Nacht. Unerforschlich, unbeschreibliche, unbegreifliche, du warfst die Sterne ins All und du kennst ihre Bahn. Du bist unglaublich Gott. Vergängliche, beständige, du kennst mein Herz und du liebst mich so, wie ich bin. Du bist unglaublich Gott. Ja,
wir haben gehört vom Janis schon, was alles dazu gehört, dass die Ernte wirklich gelingt. Dass wir uns trotzdem noch so viel Mühe geben können. Am Ende ist es Gott, der das Wachstum schenkt. Und ja, der uns dann schlussendlich auch versorgt. Und daran will ich anknüpfen mit einem Text aus dem Neuen Testament. Der steht im Lukas 12. Und zwar ab dem Vers 22. Und da steht, ich lese aus der NEU, dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, Sorgt euch nicht um das Essen, das ihr zum Leben, und die Kleidung, die ihr für den Körper braucht. Das Leben ist doch wichtiger als das Essen und der Körper wichtiger als die Kleidung. Dann lese ich weiter ab Vers 29, wo es weitergeht. Lasst euch doch nicht von der Sorge um Essen oder Trinken in Unruhe versetzen, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es vielmehr um das Reich Gottes gehen. Dann wird er euch das andere dazugeben. Ja, in erster Hinsicht ist es ein Text, wo man denkt, er passt doch gar nicht zum Erntedank. Es ist ein Text, der vor allem von Sorgen handelt, dass wir uns um viele Dinge der Welt wirklich Sorgen machen können. Aber ich dachte, wenn wir auf die kommende Zeit, schon auf den kommenden Winter blicken, haben wir eigentlich auch allen Grund, uns Sorgen zu machen. Es ist eine ungewisse Zeit, wo niemand so richtig weiß, was draus wird. Ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht. Zum einen könnte das wirklich das Essen sein, wie es in dem Text steht. Ja, wir wissen nicht, die Preise steigen. Ob wir uns noch wirklich ordentlich Fleisch leisten können, wie hier so ein schönes Stück Rippchen. Oder auch, ja, was Gutes zu trinken ist was man echt genießen kann. Aber es geht auch noch mit anderen Sachen weiter. Ich musste da zum Beispiel an die Stromkosten denken und das Heizen, was sehr teuer geworden ist. Immer wieder in den Nachrichten sind auch die Energiekosten, die stark angestiegen sind. Man kann sich Sorgen machen ums Tanken, ob man wirklich alles noch mit dem Auto fährt oder doch lieber auf den Bus umspringt, weil er irgendwie billiger ist. Und ja, wir haben auch gesehen, dass Klopapier so eine Sache ist, wo sich vor allem Deutsche echt drum streiten können, wo man Angst dran haben kann, dass es vielleicht mal knapp wird. Und ich habe den Vers 29 einfach umgeschrieben, habe ihn ergänzt und da steht dann, lasst euch doch nicht von der Sorge um Essen oder Trinken, dem Tanken, dem Heizen oder den Stromkosten in Unruhe versetzen. Ja, also wie gesagt, die ersten Bäckereien mussten Insolvenz anmelden, viele Firmen haben Schwierigkeiten. Es gibt schon montags wieder die ersten Demonstrationen, die sich gegen hohe Energiepreise richten. Und ohne schwarz malen zu wollen, ist es einfach auch eine Zukunft, wo viele Probleme auf uns zukommen können und wo wir wirklich auch in Unruhe geraten können. Und in diese Situation herein platzt Jesus und sagt, lasst euch nicht von dieser Sorge in Unruhe versetzen. Bleibt ruhig und das soll nicht heißen, dass wir uns keine Gedanken oder Sorgen machen sollen, sondern das heißt vielmehr, und der Text meint damit die ängstliche Sorge, habe ich sie genannt. Also wirklich die Sorge, welche uns völlig einnimmt und die schnell die oberste Priorität in unserem Leben hat, die uns ja wirklich unruhig werden lassen kann. Ich denke, wir kennen das alle, wenn wir von richtig aufgerüttelt sind, einfach weil wir viele Sorgen haben. Und genau diese Sorgen, ja, will Jesus uns abnehmen und sagt, die sind völlig unbegründet. Und warum, darauf gehe ich dann später noch ein. Jesus selber benutzt in dem Text dann ja zwei Beispiele aus der Tier- und der Pflanzenwelt. Zum einen redet er dann ab dem Vers, auch in den Versen davon, von dem Rabe, welcher sich weder um die Speicherung von seinem Essen noch von der Nahrungsbeschaffung selber kümmert und trotzdem ist er versorgt. Und das nur, weil Gott sich auch um diesen einen Rabe kümmert und das macht er bei allen Vögeln. Ich finde, da gibt es auch ziemlich viele verschiedene. Und das Gleiche ist auch der Fall bei den Wiesenblumen. Ja, sie wachsen, sie kümmern sich absolut nicht um ihr Aussehen. Es ist eine Blume, die jeder auf dem Rasen stehen hat und die einfach auch keine große Beachtung hat. Und dennoch sagt Jesus, schon allein diese eine Blume ist viel schöner, als Salomos Kleider es je waren. Und ja, Gott versorgt auch die Blumen, schenkt ihnen Wachstum. Und dann sagt er aber, ja, in Gottes Augen sind wir Menschen viel wertvoller als alle Pflanzen und Tiere auf dieser Welt. Und dementsprechend wird er sich auch viel mehr auch um uns kümmern, um uns Menschen. Und er sagt, und das hat zur Bedeutung, dass wir wirklich auch Vorräte haben können, so viel wie wir wollen. Wir können Scheunen füllen, aber mehr Lebenszeit wird es uns am Ende nicht bringen. Gott hat unser Leben in der Hand und auch unsere Lebenszeit. Und das ganz unabhängig davon, wie unsere Lebensbedingungen um uns herum sind. Wir sehen das an dem Gleichnis, welches Jesus, bevor er diese Worte zu seinen Jüngern sagt, berichtet er von einem Gleichnis von dem reichen Kornbauern. Wir alle kennen das. Der Kornbauer, der große Scheuen baut und denkt, er hat für sein Leben ausgesorgt. Und dann sagt Jesus, du Narr, noch heute werde ich dein Leben von dir nehmen. Und da war es völlig egal, wie voll seine Scheune war. Ja, und das zeigt einfach, dass Gott allmächtig ist. Es ist ein Gott, der über allen steht, über all unseren Probleme, die uns betreffen. Er steht über den Krisen in dieser Zeit, den Krisen, wo wir selber absolut keinen Ausweg sehen. Und das kann uns die Ruhe geben, weil wir wissen, da ist ein Gott und der hat es in der Hand. Und ja, Jesus spricht weiter und er sagt, die Sorgen und die Vorräte, die ihr vielleicht habt, das sind Probleme von den Menschen dieser Welt. Also von den Menschen ohne Hoffnung. Ja, wir sehen das ganz aktuell auch wieder, dass es da in diesen Krisen keine Lösung gibt, die perfekt ist. Ja, uns fallen da genug Möglichkeiten oder genug Krisen ein und die perfekte Lösung für alle zusammen, das gibt es einfach nicht. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die da sehr ratlos ist, die vielleicht auch sehr viel Angst hat. Ja, aber wir dürfen wissen, dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Und wir haben als Christen die Sicherheit, dass Gott uns versorgt. Das ist ein Versprechen, welches er uns in diesem Text gibt. Und ja, Vers 30, da wird es noch einmal deutlich, da sagt er dann, euer Vater weiß doch, was ihr zum Leben braucht. Ja, als Beispiel, wir waren alle mal kleine Kinder, hatten oder haben Eltern. Und als kleines Kind haben wir uns keine Sorgen gemacht, dass abends was auf dem Abendbrottisch steht. Das war eigentlich sicher. Und genauso will auch Gott als Vater zu uns sein. Er will uns versorgen und wir brauchen uns ja keine Gedanken machen darüber, dass wir vielleicht einmal zu kurz kommen, weil Gott uns alle einfach auch im Blick hat. Ja, und das darf auch für uns eine Motivation in dieser Zeit sein, in einer Zeit, wo viel Not um uns herum passiert, auch hier in Deutschland, wo wir es eigentlich nicht gewöhnt sind, dass es vielleicht mal ein leeres Regal gibt. Genau, und diese Sicherheit, die wir da haben, die dürfen wir weitergeben, auch an Menschen um uns herum, die vielleicht diese Sicherheit noch nicht haben. Genau, und dass uns Gott versorgt, wir haben das letztes Jahr ganz praktisch erlebt. Ja, wir sind alle satt geworden und wir können es auch hier sehen, ja, dieser wunderschön geschmückte Raum ist einfach der Beweis dafür, dass wir versorgt wurden, dass Gott uns nicht vergessen hat hier. Genau, und auch mit dieser Erwartung dürfen wir in das nächste Jahr hineingehen. Wir dürfen uns sicher sein, dass Gott uns auch versorgen wird, egal was die Umstände um uns herum sind. Und damit will ich auch enden mit dem Vers 31, wo geschrieben steht, Gott, wir sind's jetzt, ja, euch soll es viel mehr um das Reich Gottes gehen, und dann wird Gott euch alles dazu geben. Also Gott erkennt uns und weiß, was wir brauchen, und deswegen wird er uns auch versorgen mit dem, was wir wirklich nötig haben. Und diese Kraft, die wir vielleicht in unsere Sorgen, in unsere Vorräte stecken, könnten wir vielmehr dann dazu nutzen, einfach auch diese Sicherheit, die wir haben, an andere weiter zu erzählen. Dass wir anderen erzählen, hier, wir sind uns sicher, dass wir gut durch den Winter kommen. Und genau das sollte vielleicht unsere Aufgabe vielmehr sein, auch in den schwierigen Zeiten, als Motivation für die nächste Zeit.